Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Und der sammelt heute Abend Gender-Karma-Punkte ohne Ende, liebe Freundinnen. Umgeben von Frauen bin ich heute in der Sendung. Ich meine, es ist grundsätzlich eh schon eine meiner bevorzugten Lieblingssituationen. Im Speziellen heißt es für heute Abend aber, wir freuen uns auf unseren Gast, auf Model, Schauspielerin und Rennmotorradfahrerin Lisa Tomaszewski. Freuen uns auf Anna Wollner, die den 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri Regisseur getroffen hat, und auf Kerstin Gallmeier, die für uns in Saarbrücken beim Max-Ophüls-Preis unterwegs ist. Also Frauenpower in eine Stunde Film, Vorhang auf, Bühne frei.
Deutschlandfunk Nova.
Ich an Ihrer Stelle würde eine Datenbank anlegen. Jedes männliche Baby, das geboren wird, kommt da rein. Und wenn er was Unrechtes macht, würde ich alles vergleichen, mich zu 100% versichern, dass die Übereinstimmung korrekt ist, und ihn töten.
Ja, es gibt definitiv Bürgerrechtsgesetze, die das verhindern. Ich tue alles, was ich kann, um den Kerl aufzuspüren. Ich finde, Ihre Billboards da sind nicht besonders fair.
Während Sie hier rauskommen, Willoughby, und mich vollheulen wie eine Pussy, wird vermutlich irgendwo gerade ein anderes Mädchen abgeschlachtet. Aber schön, dass Sie klare Prioritäten haben, muss ich schon sagen.
Mildred Hayes ist die Art von Stinksauer, die man nur dann ist, wenn man was wirklich fundamental Schlimmes erlebt hat. Und das hat sie. Vor Monaten wurde ihre Tochter brutal vergewaltigt und ermordet. Und die Polizei hat seitdem nichts. Keine Spur, nicht mal zu einem möglichen Täter, einem Verdächtigen vielleicht, einfach gar nichts. Und Mildreds grenzenlose Trauer ist mittlerweile in blanke Wut umgeschlagen über diese in ihren Augen Unfähigkeit der örtlichen Kleinstadtpolizei in Ebbing. Was Mildred macht, ist ungewöhnlich, aber im Kleinstadtkontext irre effektiv. Sie mietet 3 riesengroße, ungenutzte Plakatwände an der Einfallstraße nach Ebbing und lässt darauf ebenfalls in riesengroßen Buchstaben eine Anklage gegen die Polizei plakatieren. Findet der Polizeichef Willoughby wenig witzig, daher das Gespräch zwischen ihm und Mildred Hayes, das ihr eben gerade gehört habt. Womit anfangs keiner rechnet, genau diese 3 Plakatwände außerhalb Ebbing, Missouri, werden in 0,nix zum Politikum der Midwestern-Einöde und Mildred Hayes zur Reizfigur. Für die einen spricht sie aus, was viele denken, zum anderen genießt Polizeichef Willoughby aber auch hohes Ansehen. Der ist jetzt kein unfähiger Arsch oder so, dem ist Mildred Hayes' ermordete Tochter nicht egal. Ihm fehlen offenbar nur die Möglichkeiten, auf dem platten Land noch mehr zu machen, als er schon macht. Sehr gut gesetzt von Regisseur Martin McDonagh, denn in diesem Spiel gibt's nicht die klassisch gute gegenüber den klassisch bösen Rollen. So einfach macht's uns McDonagh nicht. Die unfähigen Polizeisesselfurzer, die kriegen fast alle eine Legitimation dafür, so zu sein, wie sie sind. Und Mildred Hayes auf der anderen Seite ist auch keinesfalls der gute Engel des Films. Sie ist natürlich die Frontsau und Kämpferin des Films. Sie ist nachvollziehbar am Boden, verzweifelt, beinahe schon richtig verhärmt mittlerweile, aber sie ist dadurch eben auch ultra sarkastisch, ironisch und dann wieder ungerecht und eiskalt, wenn sie zum Beispiel in Begleitung eines Bekannten plötzlich im Lokal auf ihren Ex-Mann trifft, der aktuell eine 19-Jährige datet, also eine Freundin hat, die so alt ist, wie die gemeinsame Tochter jetzt wäre.
Willst du mir irgendwas mitteilen?
Da hätten wir ja ein Vierer-Date machen können.
Muss das Scheißhuhn unter der Woche nicht ganz früh in die Haier?
Nein. Nein, ich wollte mit ihr nachher eigentlich noch in den Zirkus gehen, aber das ist ja jetzt nicht mehr nötig. Ja,
das ist in diesem Moment der Szene zwar nicht nur ein guter, sondern auch ein lustiger Dialog, den McDonagh als Regisseur und auch Autor des Films uns da geschrieben hat. Aber er macht aus Mildred damit ebenfalls halt keine Heilige oder eine rein Gute. Also in diesem Figurenkabinett des Films ist jeder irgendwie beides, nämlich gut und böse. Nur die Gewichtung zwischen beiden Eigenschaften, die variiert logischerweise. Sowas, und damit zum wichtigsten Teil, sowas funktioniert nur, wenn man die perfekten Schauspieler dafür findet. Und die hat McDonagh für seinen Film 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri gefunden. Allen voran als Mildred Hayes, Frances McDormand. Seit Mitte der 80er übrigens mit Regisseur Joel Coen von den Coen-Brüdern verheiratet. Hat auch für ihre Hauptrolle in deren Klassiker Fargo 1997 ihren bisher einzigen Oscar gewonnen. Warum sagt der Mann im Radio bisher? Weil es für mich tatsächlich keinen Zweifel gibt, dass nach dem Golden Globe für Three Billboards neulich in der Verleihung, jetzt am 4. März, auch der zweite Oscar für sie dazukommt, für Frances McDormand. Nominiert ist sie ja seit heute. An ihrer Seite zwei männliche Giganten, Woody Harrelson als Polizeichef Willoughby und, in seiner Rolle vielleicht noch wichtiger, Sam Rockwell als leicht unterbelichteter Kleinstadtcop mit sadistischer und zutiefst rassistischer Attitüde. Beide, und das war schon ein Knaller heute, für einen Oscar als beste Nebendarsteller nominiert. Also zwei Schauspieler, männlich, aus einem Film in derselben Kategorie nominiert. Diese drei sind es, die dem Regisseur und Autor das zurückzahlen, was er mit diesem Film zeigen will, nämlich eine ebenso sensible wie auch brachiale Milieustudie des platten amerikanischen Landes, in dem eben nicht alles entweder Hollywood oder New York ist. Da ist eine Menge USA dazwischen, zwischen diesen beiden Metropolen. Eine Menge Land, eben auch mit viel Donald Trump wählendem Menschenmaterial, das da so rumläuft. Einer Klientel, die McDonough in seinem Film aber keinesfalls verhöhnt oder irgendwie bloßstellt, sondern es sind Figuren, die er freilegt, die er offen und sicher auch schonungslos bis auf deren Kern zeigt, aber schafft in all der Groteske, in der Satire, der Ironie und dem Sarkasmus trotzdem Nähe zu seinen und Verständnis für seine Charaktere. Ganz toll gemacht. Ich denke, ihr habt im Großen und Ganzen verstanden, was ich so ungefähr sagen will. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri läuft ab Donnerstag bei uns im Kino und ihr solltet ihn euch schon allein aus einem Grund angucken. Es ist gut möglich, dass ihr Ende Januar schon den besten Film des Jahres verpasst habt, wenn ihr es nicht tut. So. Das zum Film und trotzdem noch nicht alles. Anna Wollner war nämlich für uns in London, um sich mit dem Macher dieses Films zu treffen, mit Martin McDonough. Und das Ergebnis von diesem Treffen aus Anna Wollner und Martin McDonough zu Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, das gibt's gleich.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Hey, fucker.
Hey, fucky, what's going on?
Hey, es ist der
Genius.
God.
So klingt es, wenn in einem Hotelzimmer in London Regisseur Martin McDonough auf seinen Hauptdarsteller Sam Rockwell trifft. Sofort kippt die Stimmung von nettem Gespräch auf Lobhudelei. Die beiden mögen sich. Fehlt eigentlich nur noch Frances McDormand, aber die ist leider jeher so pressescheu, dass sie kaum Interviews gibt. Dabei hat Martin McDonough die Rolle der Mildred Hayes nur für sie geschrieben.
When I started writing it, and this was written 8 years ago, the script, it was always her. It was always her voice and her face and her attitude. And I don't know if she'd said no, I don't know what we'd have done, because there isn't anyone who could play the part like her, who has that kind of integrity, but who also does an intelligence and who knows comedy but doesn't overplay the comedy, but who doesn't judge or sentimentalize the character too. We're not going to make her likable. We didn't make her more motherly or deliberately do anything to soften her in lots of places. But I think that's why kind of people go with her, is that they're not let off the hook in a Hollywood kind of way. It's just this real force of nature.
Mildred Hayes ist genauso eine Naturgewalt wie Frances McDormand. Und, das gibt McDonough zu, ein bisschen die Weiterentwicklung von McDormands Figur Marge im Coen-Klassiker Fargo.
So some people have said that, and that there are, this is like the almost the place that Marge, if she'd gone a little bit wrong and a little bit angrier, she'd get to. I thought she was great in that, but I didn't really use any Coen brothers film as a template, really. I know that Frances, like, even to this day, people just come and say Marge Henderson, it's and she says that'll be on my tombstone. I'm hoping that Mildred Hayes is going to be on his tombstone, or at least the two of them will be there in like 100 years.
Am Ende könnten es auch die beiden Rollen sein, für die Frances McDormand jeweils mit einem Oscar ausgezeichnet wurde, denn darauf deutet im Moment recht viel hin. Dabei ist Martin McDonough von der Resonanz auf seinen Film am meisten überrascht.
I think it's better to be talked about it than not to be talked about it, you know. Like 2 months ago, I wasn't sure if this was a film that'd be divisive because it's, you know, kind of dark or it's a dark comic, blah, blah, blah. But now it's kind of like, you didn't have to worry about that because it seems to be gone past that. Obviously, like, I love the performances in the film, so even like a year ago when the film was finished, I thought, I can't imagine anyone being better than Francis or Sam or Woody this year. But as you said, you don't write it, and if I was writing a film to win awards, it wouldn't be this.
Mit so etwas meint er natürlich den ausgewogenen Balanceakt zwischen Komödie und Drama, gepaart mit dem lakonischen, trockenen Humor, der Fülle der Pointen und der messerscharfen Dialoge. Alles schon im Drehbuch.
I think everything I write kind of comes out that way anyway. But I think in this, it's such a tragic starting point for a story that you had to have something that carried you through. And I think it's the humor and Francis's outrage. But it's not like a conscious thing to impose humor on a story. It's just my sense of humor, I guess. It's always hovering in that dark place, but it never goes. I could never write a rom-com.
Ein interessanter Gedanke, den wir direkt wieder verwerfen. Lieber weiter Filme von diesem Kaliber. Denn wenn wir mal ehrlich sind, ist Three Billboards Outside Ebbing, Missouri nach Brügge sehen und sterben und Seven Psychopaths der beste Film von Martin McDonagh.
My main thing was like to not to at least have it be on a level with Bruges, which I liked a lot, and I liked a lot because of what the actors brought to it. Like right now, like just the reactions of people to it has been even better than Bruges. But I'm not sure if that's because, you know what you're getting now, but with Bruges it was like, what is this? He doesn't know if it's a comedy or a drama, and that's exactly what it was supposed to be. Whereas this, you know that that's what it's going to be, so you go, is it a good comedy drama thing? And I don't know if it's because it's a female protagonist, but the room for hope and the emotional content is maybe there much more than in any of the other stuff. So, but I think I'll need it sort of a year to step back and see, to judge this and that together, to know. At this stage, it feels pretty good.
Deutschlandfunk Nova.
Film News.
Tja, und die macht der Papa heute ganz alleine, denn jetzt mal ganz im Ernst, was könnte denn heute newswertiger sein als das, was um 14.22 Uhr mitteleuropäischer Zeit passiert ist? 5.22 Uhr morgens in Hollywood. So früh haben die sich da aus dem Bett geschält, um uns bekannt zu geben, wer da möglicherweise am 4. März Oscars gewinnen kann und bei wem die Chancen ab heute gleich null sind, weil er oder sie einfach nicht mehr nominiert ist. Hab mir das angeguckt, wird ja jedes Jahr live gestreamt. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, es ist tatsächlich was anders gewesen als die Jahre davor.
And now, the next category.
Das kannten wir nicht, dass da gesagt wird, and now the next category. Es war sowieso unterteilt in zwei Blöcke. Zuerst kamen quasi die ganzen technischen Nominierungen, also sowas wie beste Kamera, bestes Make-up, beste visuelle Effekte und so weiter, bevor dann im zweiten Teil die Schauspieler in Haupt- und Nebenrollen, Regie und bester Film bekannt gegeben worden sind als Nominierung. Und da hatten die immer so kleine Einspieler gedreht, die Kategorie beschreiben sollten, relativ aufwendig gemacht, immer dargestellt von einzelnen bekannten Schauspielern, die dann in irgendeinem Setup abgebildet worden sind, welches mit der Kategorie, um die es ging, im Zusammenhang gestanden haben. Nett gemacht auf jeden Fall. Die Jahre zuvor waren es einfach dann meist zwei Schauspieler, ein Mann, eine Frau, die einfach vor einem Pult gestanden und die Namen vorgelesen haben, der Nominierten. Das war schon ganz gut gemacht. Das hat mir gefallen. Es war einfach ein bisschen ansprechender gestaltet, vielleicht auch, weil es in diesem Jahr die 90. Oscars sind, also weil es ein runder Geburtstag ist. Also von der Aufmachung her war das schon ganz schön gemacht. Große Überraschung, ja, natürlich sind einige dabei gewesen. Wir alle haben mit sehr gespitzten Ohren dagesessen, als es um die Kategorie bester ausländischer Film ging.
For best foreign language film, A Fantastic Woman, Chile. The Insult, Lebanon. Loveless, Russia. On Body and Soul, Hungary. And The Square, Sweden.
Ja, wer jetzt aufgepasst hat beim Zuhören, dem wird aufgefallen sein, dass In the Fade, der englische Titel von Fatih Akins Film Aus dem Nichts, eben nicht dabei war. Und das als aktueller Golden Globe Gewinner, das war schon sehr strange, dass der es am Ende nicht mal unter die Nominierten geschafft hat. Das ist sehr schade gewesen und relativ ungewöhnlich für einen Film, der wie gesagt gerade zuvor einen Golden Globe gewonnen hat. Kurze Zeit später konnten wir uns dann aber sehr freuen über diese Kategorie hier.
Here are the nominees for Achievement in Directing. Dunkirk, Christopher Nolan. Get Out, Jordan Peele. Lady Bird, Greta Gerwig. Phantom Thread, Paul Thomas Anderson. And The Shape of Water, Guillermo del Toro.
Ja, da gab es zweimal ganz besonders großen Applaus, vollkommen verdient. Zum einen bei der besten Regie, bei der Nominierung für Jordan Peele und den Horrorfilm Get Out, der insgesamt tatsächlich auch 4 Nominierungen bekommen hat für einen Genrefilm dieser Art, also Horror, sehr ungewöhnlich. Und der andere große Applaus selbstverständlich bei Greta Gerwig. Das war auch wichtig, dass sie durch diese Nominierung bekommt. Sie ist ja mehr oder weniger bei den Golden Globes, hatte man das Gefühl, vergessen worden. Sie war nicht mal nominiert und das, obwohl sie mit Lady Bird so einen tollen Film gemacht hat, der diese Nominierung als beste Regisseurin absolut verdient hat. Das hat jetzt die Academy ausgewetzt, diese Scharte. Sie ist nominiert, zusammen mit 4 anderen Männern und, muss man sich mal vorstellen, im Jahr 2018 ist sie überhaupt erst die 5. nominierte Regisseurin. Wenn sie gewinnen würde, dann wäre sie überhaupt erst die 2. Ihr erinnert euch, 2010, The Hurt Locker, da hat Catherine Bigelow einen Oscar gewonnen. Ist die 5. nominierte Frau überhaupt erst, aber dass sie dabei ist, ist natürlich toll. Ansonsten waren die Nominierungen tatsächlich relativ überraschungsfrei. Shape of Water, 13 Oscar-Nominierungen, wahnsinnig toller Film. Da sind halt auch viele technische Nominierungen mit dabei, daher diese hohe Anzahl, aber auch in den wichtigen Kategorien nominiert. Beste Hauptdarstellerin Sally Hawkins, beste Regie Guillermo del Toro, gerade eben gehört, bester Film natürlich. Dunkirk, der Christopher Nolan Film, 8 Nominierungen. 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri, 7 Nominierungen. 6 Nominierungen für Der seidene Faden und Die dunkelste Stunde. Haben wir auch drüber gesprochen, gerade letzte Woche, dieser Film mit Gary Oldman als Winston Churchill. Blade Runner, 5 Nominierungen. Viel Technisches dabei natürlich. Lady Bird, auch 5 Nominierungen. Also einige Filme dabei, die mehrere Chancen auf Oscars haben. In der Nacht am 4. März sind wir dann natürlich auch dran und gucken uns an, wer von den Nominierten was mit nach Hause nimmt.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kinder, Kinder, der Countdown läuft. 3 Wochen und 2 Tage noch, dann ist hier in Berlin 5. Jahreszeit und das ganz ohne Karneval. Dann startet nämlich die Berlinale. Das sind dann wieder 10 Tage in Folge mit minimal Schlaf und maximal viereckigen Augen. Aber wie gesagt, ist noch ein bisschen hin und eine ganz andere Stadt in Deutschland, die von Berlin aus fast gar nicht weiter weg sein könnte, die ist trotzdem jetzt schon im Filmfieber. Denn da ist gestern ein anderes und ebenfalls sehr wichtiges Filmfestival gestartet, das Festival Max-Ophüls-Preis. Da ist die höchst geschätzte Kollegin Kerstin Gallmeier. Einen schönen guten Abend, Kerstin.
Guten Abend, Tom Westerholt.
Sag mal, für die, die jetzt gerade vielleicht zum ersten Mal was vom Max-Ophüls-Preis hören, was sollten die sich darunter vorstellen?
Ja, also das Filmfestival Max-Ophüls-Preis, das ist tatsächlich das wichtigste Festival, bei dem es rein um den deutschsprachigen Filmnachwuchs geht. Das heißt um die Werke junger Filmemacher aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und zwar in allen Längen und Formen, die man sich so vorstellen kann. Spielfilm, mittellang, kurz und auch Dokumentarfilme. Insgesamt 62 Filme laufen im Wettbewerb und dann nochmal 80 Filme in zahlreichen Nebenreihen. Jetzt zum 39. Mal. Und das ist einerseits so ein Schaufenster dafür, was der deutschsprachige Nachwuchs eigentlich gerade so treibt in Sachen Film, aber eben nicht nur, was das Kino angeht, sondern auch, was Webserien betrifft. Da gibt es dieses Jahr zum ersten Mal eine Reihe, die eben zeigt, was so im digitalen Geschichtenerzählen passiert. Und gleichzeitig ist dieses Festival auch ein Sprungbrett, denn es gibt natürlich einerseits Preise zu gewinnen, die einen auch bekannt machen können. Und in den Kinosälen, da sitzen die ganze Woche lang viele Menschen aus der Filmbranche, Produzenten, Redakteure, Verleiher und schauen sich eben an, was der deutschsprachige Nachwuchs so zu bieten hat. Und das kann den entscheidenden Karrierekick einem geben. Das hat auch Regisseur Christian Schwocho erfahren. Der hat nämlich 2008 den Publikumspreis hier für seinen Film Novemberkind abgeräumt und sitzt dieses Jahr hier in der Jury.
Also ich weiß, auch wenn das jetzt schon eben fast 10 Jahre her ist, bei Novemberkind sind wir hierher gekommen. Wir hatten keinen Kinoverleih Und nach unserer ersten Vorstellung hatten wir 10 Angebote. Und das ist nur durch Saarbrücken erstmal passiert oder durch den Hype, den der Film hier hat. Also das Festival kann einen Film ganz groß machen.
Okay, und wie steht's dann so um den Jahrgang 2018? Was hat der so zu bieten?
Naja, thematisch ist das bei Nachwuchsfilmern ja oft und auch verständlicherweise ein bisschen der Blick auf den eigenen Bauchnabel. Mhm. So erwachsen werden Themen, die klassischen Coming-of-Age-Filme, die gibt es in diesem Jahr schon auch. Aber bei meinem ersten Blick in den Festivalkatalog hatte ich auch den Eindruck, dass da viele Sachen bei sind, viele Geschichten, wo es so um das Thema Familie und ihre Probleme geht oder um die Psyche der Hauptfiguren. Ansonsten ist es aber thematisch nicht allzu sehr festgelegt. Das hat mir auch Programmleiter Oliver Baumgarten bestätigt.
Es gibt jetzt nicht die Tendenz oder das Thema, das absolut diesen Jahrgang beherrscht. Aber es gibt immer wieder verschiedene Motive, die auftauchen. Also wir haben mehrere Filme, wo diese Dichotomie Stadt-Land, also dieser Unterschied zwischen dem Stadtleben und dem Landleben erzählt wird. Dann natürlich die Isolation. Das ist ein, also in unserer Gesellschaft, das ist natürlich irgendwie ein Topos, der seit Jahren immer wieder auftaucht, aber der ja nun mal auch unsere Gesellschaft beherrscht.
Was aber ganz speziell diesen Jahrgang auszeichnet, Tom, das sind hier Genrefilme bzw. Filme mit vielen Genre-Elementen wie Mystery-Thriller, der dabei ist, oder eine Komödie mit Western-Motiven eine gewisse Drastik und Konsequenz in der Erzählung. Und das hat man gestern Abend auch schon beim Eröffnungsfilm gemerkt, auch wenn das jetzt kein Nachwuchsfilm war, als ziemliche Ausnahme hier auf dem Festival.
Ja, kann man so sagen. Ne? Das war die Deutschland-Premiere von Der Hauptmann von Robert Schwenke und der ist ja nun mittlerweile in Hollywood als auch in Deutschland zu Hause. Die Story von Der Hauptmann spielt im Jahr 1945 in den letzten Kriegswochen, startet im März bei uns in den Kinos. Du hast ihn gestern schon gesehen. War das für dich ein passender Film zur Eröffnung vom Max-Ophüls-Preis?
Also ich fand es ziemlich passend, andere vielleicht nicht, denn es war ziemlich harte Kost und hat hier einigen auf den Magen geschlagen, für viel Diskussion gesorgt. Es war Gewalt zu sehen, aber das will der Film auch, denn es geht so ganz kurz erzählt um einen Kriegsdeserteur, kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs, der zufällig eine Hauptmannuniform findet, auch noch ein paar versprengte Soldaten um sich versammelt und dann sich auf sehr schnelle Weise in diese Rolle einfügt und dann kurz vor Ende des Kriegs mehr als 100 Menschen auf brutal Weise umbringen lässt. Die Macher von Max Ophüls, die haben sich ganz bewusst für diesen Film entschieden, um das Festival zu eröffnen als politisches Statement in unserer heutigen Zeit und weil sie damit auch die Bedeutung, die der Namensgeber des Festivals hat, noch einmal unterstreichen wollen. Denn das muss auch mal gesagt werden, das ist der berühmte Theater- und Filmregisseur Max Ophüls, der Jude war und damit eben auch Opfer der Nazi-Diktatur wurde und dann aus Deutschland nach Paris und später in die USA emigriert ist.
Dann mach uns doch noch ein bisschen das Festival schmackhaft mit ein klein wenig Name-Dropping. Wer rennt da dieses Jahr so rum bei euch in Saarbrücken?
Also für den Glamour-Faktor hier sorgen unter anderem Schauspieler als Star Mario Adorf oder auch Schauspielerin Barbara Auer. Gestern war zum Beispiel Doris Dörrie da, die hat den Ehrenpreis erhalten und heute Abend wird Bjarne Mädel da sein, der spielt nämlich in einem Wettbewerbsspielfilm eine der Hauptrollen.
Mal nicht als Tatortreiniger.
Nee, richtig, nicht als Tatortreiniger. 1000 Arten den Regen zu beschreiben, der hat hier gleich seine deutsche Erstaufführung und die schaue ich mir auch an.
Sehr schön. Kerstin Gallmeier für uns beim Max-Ophüls-Preis in Saarbrücken. Dir eine schöne Woche noch. Behalt das im Blick, was da passiert, wer da was, wann, wie, wo und warum gewonnen hat. Da sprechen wir nächsten Dienstag drüber. Danke dir erstmal für den ersten Eindruck vom Preis.
Sehr gern.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Schlag auf Schlag. Geht es heute in eine Stunde Film. Ich hatte euch ja mehrere Frauen in dieser Sendung heute versprochen, da halte ich mich auch dran. Ich habe mich nämlich mit Lisa Tomaszewski getroffen. Model, Schauspielerin und nebenbei auch noch Speedbike-Fahrerin. Das hat mich interessiert, zumal sie im aktuellen Kinofilm Hotdog neben dem großen Duo Schweiger-Schweighöfer sich in einer ganz witzig, bizarren Nebenrolle diesen Platz neben diesen beiden großen Schauspielern, Filmemachern, diesen Platz wirklich auf eine ganz charmante Art und Weise erkämpft hat. Und deshalb war ich ganz besonders gespannt, diese Lisa Tomaszewski zu treffen und vor allen Dingen auch kennenzulernen. kennt das vielleicht von euch selbst. Je älter man wird, desto naturgemäß weniger erste Male hat man. Und bei mir ist das so, dass ich mich dann ganz besonders auf diese ersten Male freue, weil ganz viele Schauspieler trifft man über die Jahre dann zum zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten, achten Mal. Mhm. Aber Lisa Tomaszewski und ich haben uns bisher tatsächlich noch nicht treffen können.
Noch nie.
Und deswegen freue ich mich total, dass du unser Gast bist heute Abend in Eine Stunde Film. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Wir sitzen hier im Hotel, treffen uns kurz vor der Premiere des Films und du kamst rein mit dickem Schal, mit Sterilium und bist jetzt dazu verdonnert, literweise Tee zu trinken.
Ja.
Was ist denn nur passiert?
Ach du, eigentlich, mir ging's super. Ich war gerade in der Schweiz, in Österreich, Italien. Ich habe so einen Roadtrip gemacht mit meinem Auto. Das mache ich ganz gerne. Es war minus 22 Grad. Es war großartig. Ich war nicht krank. Ich war topfit und bin kaum wieder in Berlin. Heizungsluft, irgendwie alle krank. Jetzt bin ich auch krank. Ja. Aber das macht ja nichts. Davon lasse ich mir den Spaß hier nicht versauen.
Gott sei Dank. Und du musst dann wahrscheinlich heute Abend aber trotzdem noch irgendwie in einem repräsentativen Fummel über diesen 3 Grad kalten roten Teppich laufen?
Ja, danke, von den 3 Grad wusste ich noch nichts, aber wahrscheinlich, ja, aber das habe ich mir auch selber ausgesucht. Also ich könnte ja auch so gehen, wie ich gerade aussehe, mit einem dicken Schal und was nicht alles, aber irgendwie, das macht ja auch Spaß. Also ich meine, so, ich bin ja eh schon krank. Also ich kann ja nicht sagen, ich werde noch krank, so ist doch egal jetzt. Also ich meine, ich werde meinen Spaß haben irgendwie und ich hoffe, dass der Teppich toll wird und dementsprechend kommt ein repräsentativer Fummel hoffentlich zum Einsatz.
Das wird bestimmt super. Der Grund, warum wir uns heute treffen dürfen, ist Hot Dog. Mhm. Ein Film, den du gedreht hast mit Matthias Schweighöfer und Till Schweiger zusammen. Was ich mich als erstes gefragt habe, ist, als ich dich in dieser Rolle gesehen habe, war, wie sehr hast du dich so in Richtung Bond-Girl gefühlt? Weil ich finde, es geht total in die Richtung.
Es ist lustig, das habe ich noch nicht gehört. Und ehrlich gesagt habe ich da so auch noch nicht drüber nachgedacht. Aber wenn du mich jetzt so fragst, ich meine, klar, irgendwie geil, danke, dass du es sagst so. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Also ich meine, ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß im Sinne von Mascha, einer Präsidententochter, die mit Akzent spricht, mich retten zu lassen von den beiden tollen Jungs.
Das ist ein ziemlich schwerer Spagat, finde ich, so zwischen Action-Thriller auf der einen Seite und Action-Komödie auf der anderen Seite. Zwischendurch hatte ich sogar ein bisschen das Gefühl, es handelt sich um eine Action-Thriller-Satire oder eine Action-Thriller-Parodie. Wie ist das für dich als Schauspielerin, sich also in der Figur der Rolle teilweise wirklich zum Vollhorst zu machen, aber das ja während du das machst als Schauspielerin trotzdem total ernst nehmen zu müssen?
Also zum Vollhorst machen, ich liebe das ja, ne? Also mir ist das dann auch total egal, das ist halt einfach mein Job und ich finde das großartig. Also ich meine, wann hat man denn mal die Möglichkeit, sich wirklich zum Vollhorst zu machen, ohne sich hinterher, sage ich mal, gesellschaftlich quasi darüber zu schämen oder irgendwie, man ist nicht happy damit. Ich lebe generell eh ein bisschen anders und habe diese gesellschaftlichen Regeln für mich nicht so akzeptiert, was nochmal ein anderes Thema ist. Aber bezogen auf die Rolle, ich meine, ist doch geil. Mascha, die moldawische Präsidententochter, die da irgendwie im großen Ach und Krach irgendwie Caramba Carajo irgendwie entführt wird und dann kommt Till und Matthias. Ich meine, kann man sich als Schauspielerin jetzt auch Schlimmeres vorstellen. Also dementsprechend.
Mit Sicherheit.
Ja,
ist da auch so ein bisschen augenzwinkernde Rache an diesem ganzen Model-Klischee mit dabei, so diese super heiße, super oberflächliche Bitch zu spielen?
Ja, also ich meine, ich finde das ja großartig, ne? Wie gesagt, also wann hat man schon mal die Möglichkeit und es ist keine Rache, weil ich habe wieder angefangen zu modeln. Hm. Dementsprechend will ich mich gar nicht an jemandem rächen und bin eh kein großer Fan von Rache, sondern stell das dann lieber anders an. Nee, aber das ist halt einfach geil. Also ich meine, du kannst ja generell als Mensch und gerade als Schauspielerin mit Klischees spielen. Mhm. Und wenn du dann schon so eine Tussi bist, dann bitte auch richtig. Also dann bitte schüttel die Haare und bitte das auch noch in Slow Motion oder wie auch immer. Also ich meine, das ist natürlich geil. Und Thorsten Künstler, unser Regisseur, hat mir halt auch einfach den Raum gegeben, ne? Also du kannst halt dann als Schauspielerin, manchmal hast du ja irgendwie nicht so viel Zeit oder es muss jetzt schnell, schnell, schnell gehen. Und Thorsten hat gesagt, nein, schüttel die Haare so lange, bis wir es haben und die Slow-Mo irgendwie in allen Richtungen perfekt ausgeleuchtet ist. Also das ist natürlich dann schon toll.
Wie war das mit den beiden Jungs, mit Till und Matthias? Die sind ja wirklich das, was man ein eingespieltes Team nennen muss.
Ja. Ja, also ich kenne Matthias und auch Thorsten Künstler jetzt seit knapp 6 Jahren
und war natürlich total happy darüber. Ich wollte schon immer mit Matthias zusammenarbeiten. Es hat sich irgendwie nie so richtig ergeben. Und dann gerade in so einem Kontext, auch zusammen mit Till, den ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht kannte, war das alles sehr aufregend und hat halt einfach unglaublich viele Lachanfälle produziert. Wenn Matthias dann mal anfängt zu lachen, dann hört er auch nicht mehr auf und dementsprechend lacht man halt auch viel mit. Und Till ist halt einfach der Ultra-Profi. Also das ist halt einfach gigantisch, wenn jemand das beherrscht, wie gut er mit Sachen umgeht, und der weiß halt genau, wie, was, wann passiert und ist so gut vorbereitet. Das ist halt echt ein tolles Vorbild.
Wie viel Vertrauen brauchst du in dich selbst, aber oder und auch in den Regisseur, um nochmal zurück auf dieses sich zum Vollhorst machen zu kommen? Weil du machst dich ja schon ziemlich nackt. Das kann ja total albern hinterher wirken oder es kann total strange wirken, aber du musst dich da ja reinfallen lassen, damit es funktioniert.
Also ich glaube, das ist eigentlich eher so eine Vorarbeit. Ne? Man trifft sich ja mit dem Regisseur, man bespricht die Sachen, und es ist gar nicht in der Szene irgendwie der Fall, dass man sich jetzt Gedanken darüber macht, was, also klar, jetzt mit Matthias, wenn man lacht, was mache ich hier eigentlich? Aber wenn man dann wirklich spielt, habe ich gar nicht den Raum in meinem Kopf, irgendwie darüber nachzudenken, was passiert hier gerade, sondern es ist alles besprochen, Regie und Schauspieler verstehen sich. Das ist natürlich immer eine super Basis und irgendwie auch, sage ich mal, so eine Grundvoraussetzung, warum man einen Film zusagt. Und dementsprechend ist es eigentlich noch geiler, wenn man hinterher in die Combo geht. Also alle sitzen irgendwie am Monitor, Regie hat irgendwie Tränen in den Augen, die Continuity liegt auch irgendwie in der Ecke, und das ist eigentlich die schönste Bestätigung, die man dann bekommen kann. Ne? Also das ist halt schon dann einfach großartig. Und Vertrauen zu einem selber, das ist immer so eine Sache. Also man hat ja verschiedene Rollen, jetzt nicht nur bei Hot Dog irgendwie die Mascha, sondern auch das Drama. Und man versucht natürlich immer dem Ganzen irgendwie gerecht zu werden. Und ich habe für mich einfach festgestellt, ich kann halt in dem Moment 100% oder vielleicht auch 200 geben, aber hinterher kann ich es halt nicht mehr ändern. Und klar sieht man manchmal was und denkt, jetzt hätte ich es auch anders machen können. Aber Selbstvorwürfe bringen mich nicht weiter, und ich habe da alles gegeben. Und wenn das Beste war, was ich leisten konnte, dann hoffe ich, dass der Zuschauer natürlich auch damit zufrieden ist.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Ich sehe einen Motorradhelm. Es stößt quasi auf Begeisterung. Ich hoffe, es ist deiner und du fährst eine schnelle, tolle, geile Maschine mit tollen Reifen.
Das ist genau das, worüber ich mit dir reden wollte. Das ist ja das Schöne heute. Für uns das Schöne, für euch teilweise vielleicht nur das Schöne. Aber es gibt ja heute viel mehr Möglichkeiten, sich zu informieren über seine Gesprächspartner, ein bisschen zu gucken. Ja. Und dann gibt es so soziale Netzwerke, wie zum Beispiel Instagram. Dann guckt man da so ein bisschen rum und denkt sich so, was hat die Lisa denn gemacht in letzter Zeit? Und dann findet man so leicht verstörende Bilder.
Ah ja. Aber dir geht es gut.
Sehr gut, vielen Dank. Und sieht die Frau Tomaszewski auf so einer, ist das wirklich eine S1000 RR, auf der du da sitzt?
Ja.
Also wir reden aktuell von einem Foto auf Instagram. Lisa auf einem Motorrad, das hat 200 PS, wiegt aber auch nur 200 Kilo, dreht easy bis 14.500 Touren und hat eine Spitzengeschwindigkeit von 299 km/h. Ja. Mit sowas bist du unterwegs?
Ja.
Das ist ziemlich
spaßig.
Zumindest ungewöhnlich.
Ah ja? Ja, für mich nicht. Also für viele andere, ich werde da oft drauf angesprochen, aber für mich ist es tatsächlich nicht ungewöhnlich, weil ich generell glaube, du hast ja eben angefangen, den Satz einzuleiten mit, es gibt verschiedene Möglichkeiten oder immer mehr Möglichkeiten. Ich glaube, dass es immer mehr Möglichkeiten gibt, als wir uns eh vorstellen können. Und dadurch gibt es halt auch die Möglichkeit, dass Frauen auf dem Motorrad sitzen.
Ja, das Witzige ist ja daran gar nicht, dass es so ungewöhnlich ist, dass Frauen auf Motorrädern sitzen, weil mir natürlich wahnsinnig viele sehr gut motorradfahrende Frauen begegnen. Aber, und damit können wir schön den Bogen zurückschlagen zum Thema Klischee. Mhm. Wie oft geht's denn dir bitte sehr so, dass du den Helm absetzt und du genau die Blicke erntest, die dem Klischee entsprechen? So eine Frau auf so einem Motorrad, weil es doch nach dem Klischee immer noch erwartet wird, dass wenn eine Frau von so einem Geschoss steigt, dass sie irgendwie, sagen wir mal, mehr so das Klischee, die macht auch nebenbei eine Kfz-Mechaniker-Ausbildung erfüllt.
Ach so, ah ja, verstehe. Weißt du, dadurch, dass ich halt nicht in diesen Klischees denke, kann ich mir versuchen vorzustellen, was du meinst, Kfz. Also ich glaube halt, wie gesagt, generell Frauen können alles, Männer können alles. Das fängt in der Kindheit an, Jungs können auch mit Barbies spielen und Mädchen können auch an Autos schrauben.
Absolut richtig.
Aber ich glaube, ich weiß, welche Blicke du meinst, weil ich muss sagen, es ist tatsächlich so, dass wenn ich mit meinem Motorrad unterwegs bin, hat man sehr viele Vorteile, die man sonst vielleicht nicht hat. Also das ist halt schon das eine mit dem anderen irgendwie kombiniert. Mhm. Und natürlich, wenn man dann irgendwie am Motorradtreff irgendwie um die Ecke gerollt kommt, das Motorrad ist halt nun mal relativ laut. Und wenn man dann irgendwie mit einem schwarzen Helm und getöntem Visier dann da absteigt, ist es schon im ersten Moment auf jeden Fall, man merkt Blicke, aber mich interessiert das eigentlich nicht, weil ich denke halt, okay, das ist ja nicht in meinem Kopf und das ist ja auch nicht das, was ich mir vorstelle. Ich mache das einfach, weil ich Spaß dran habe und würde mir halt wünschen, dass viel mehr Frauen oder auch Männer, ist ja egal, einfach das machen, worauf sie Lust haben, ohne Wert darauf zu legen, was andere darüber denken. Und deswegen guckt ruhig weiter oder auch nicht, ist es mir total egal und ich habe Spaß und wer irgendwie Lust hat mitzufahren, mache ich, egal ob groß, dünn, dick, blond, grün, ist mir Wurst.
Ich würde dir unterstellen, dass du, wenn du sagst, so scheiß auf Klischees, dass du höchstwahrscheinlich gelernt haben musst, über die Jahre mit Klischees umzugehen. Weil ich mir total gut vorstellen kann, dass du in deinem Leben viel zu tun gehabt hast mit Neid anderer Leute, mit Menschen, die dich angucken und sagen, ja, wenn ich so super aussehen würde, dann könnte ich das auch alles. Also das ganze Thema kann ja nicht neu sein für dich.
Nee, das nicht unbedingt, aber es ist halt, ehrlich gesagt, habe ich das nicht von Anfang an gelernt, sondern ich habe erst in den letzten 2 Jahren, würde ich sagen, mich wirklich explizit damit beschäftigt, wie Menschen miteinander umgehen und wie sie auch andere untereinander behandeln, geschweige denn, was es auch für Vorurteile gibt. Ich finde es extrem wichtig, weil ich habe mich selber dabei erwischt. Ich habe angefangen, darüber nachzudenken, als ich heute bin ich blond gedreht, aber ich hatte auf einmal eine Glatze, ich hatte keine Haare, beziehungsweise keine Augenbrauen, keine Wimpern. Wie gucken Menschen mich an? Und habe das über die letzten Jahre halt für mich angefangen zu studieren. Aber die letzten 2 Jahre war für mich einfach so ein wirklicher Switch, dass ich gemerkt habe, eigentlich ist das alles überhaupt nicht wichtig. Es ist total egal. Und mein Gott, man sieht gut aus, aber es gibt wichtigere Dinge im Leben, nämlich zum Beispiel das Hirn. Und ich denke halt, wow, wenn jemand Hirn hat, mir ist es so egal, wenn jemand einfach total intelligent ist. Wie attraktiv ist das und wie nachhaltig ist das, wenn du mal darüber nachdenkst, dass wir können alle ins Fitnessstudio gehen, wir können alle einen Instagram-Account haben, uns die Haare von links nach rechts werfen und irgendwie so ein Duckface machen, aber das wird uns mit 80 nicht dahin bringen, wo wir vielleicht sind, wenn wir unser Hirn trainieren. Und das Wissen an sich finde ich viel interessanter. Und wenn dann natürlich jemand ist, der vielleicht gut aussieht, Motorrad fährt und natürlich noch was in der Birne hat, finde ich sowas halt viel interessanter. Und dementsprechend sind Klischees für mich eigentlich, ich will nicht sagen langweilig, aber eigentlich eher amüsant, wenn Leute das bedienen, weil es halt nicht so offen ist vom Blick her, wie ich mir das gerne wünschen würde. Und ich habe natürlich auch manchmal meine Vorurteile noch und erwische mich immer wieder selber dabei. Aber es ist eigentlich eine ganz gute Schule, daraus zu lernen und das halt hoffentlich irgendwann komplett abzulegen.
Du wirst dieses Jahr 30?
Ja.
Wenn dir jemand begegnet...
Nein, du weißt es, aber geil, ich werde 30, freue mich.
Das ist schön.
Geil.
Wenn dir jemand begegnet mit so einer Biografievorstellung von dir wie Schulabbrecherin, Model, jetzt macht sie auch Filme.
Ja.
Ärgert dich das heute mit knapp 30 mehr oder weniger als mit Anfang, Mitte 20?
Also ich würde sagen, mich ärgert das heute gar nicht mehr und mit Mitte 20 ein bisschen. Mhm. Aber jetzt ist es halt so, ja, ist doch egal. Also ich meine, ich sitze ja hier, ich bin super glücklich, mir geht's großartig irgendwie. Ich meine, wir haben alles und die Leute an sich, Gesellschaft, beschwert sich gerne so über alles Mögliche und ich will mich überhaupt über gar nichts beschweren, weil mir geht es gut. Ich habe das Glück, einen deutschen Pass zu haben, ich darf reisen und ob ich jetzt die Schule abgebrochen habe oder nicht, ja, wer hat denn gesagt, dass wir zur Schule gehen müssen? Ich will kein schlechtes Vorbild sein, aber mir geht es ja trotzdem gut. Mhm. Also ich glaube, ich hätte einen Grund, mich zu beschweren, wenn ich jetzt nicht glücklich wäre, aber das ist nicht der Fall.
Was möchtest du unbedingt im Leben nochmal machen?
Ach, so vieles. Eigentlich immer das, worauf ich Lust habe, ohne mich zusammenreißen zu müssen und ich hoffe, dass mir das ganz lange gelingt mit ganz vielen tollen Menschen zusammen. Und würde mir wünschen, dass ich noch sehr, sehr viele interessante Menschen treffen darf.
Und was nie wieder?
Oh, zu viel Schnaps trinken.
Wir sprechen uns nach der Premiere wieder. Mal gucken, ob es gelingt. Aber heute vielleicht tatsächlich mit dem kleinen Schnupfen, von dem wir nichts gemerkt haben.
Danke.
Vielleicht klappt es ja ganz gut. Ich wünsche dir gutes Durchhalten.
Vielen Dank.
Heute für den Abend. Lisa Tomaszewski, es war mir eine große Freude.
Ebenso.
Danke für den Besuch in eine Stunde Film.
Vielen Dank.
Bis dann.
Danke.
Tolle Frau. Hat großen Spaß gemacht und nächste Woche geht's in eine Stunde Film mit einer anderen ganz tollen Frau weiter. Wir haben nämlich für nächste Woche Dienstag ein Wiedersehen mit Tiger Girl im Köcher sozusagen, Maria Dragus. Nächste Woche unser Gast in eine Stunde Film, freue ich mich sehr drauf. Für heute sage ich Tschüss, Tom Westerholt ist raus nach einer Stunde Film. Bis nächsten Dienstag, habt eine schöne Woche, lasst es euch gut gehen. Dann hören wir uns wieder.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.